Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Mitte der 70er Jahre berichteten britische Wissenschaftler in der renommierten Fachzeitschrift Science von einem einfachen Experiment. Sie baten weibliche und männliche Probanden, in Gedanken das lateinische Alphabet von A bis Z durchzugehen. Dabei bekamen die Versuchsteilnehmer zwei Aufgaben gestellt. Im ersten Schritt sollten sie alle Buchstaben zählen, die den Laut E enthalten.
Also zum Beispiel B, C, D, F, nicht aber H, J oder Y. Um die E's zu zählen, ohne sie laut auszusprechen, muss sich ein Proband vorstellen, wie ein Buchstabe verbal klingt.
Anschließend sollten die Versuchsteilnehmer das Alphabet noch einmal in Gedanken durchgehen, aber dieses Mal alle Buchstaben zählen, deren Großbuchstaben eine Rundung enthalten.
Also etwa B, C, D, G, nicht aber A, F oder H. Der Proband muss sich nun also vorstellen, wie ein Buchstabe räumlich aussieht.
Das Experiment zeigt zweierlei. Auf der einen Seite gab es zwischen den Geschlechtern beim Gesamtergebnis keine Unterschiede. Frauen und Männer erreichten im Schnitt dieselbe Punktzahl. Auf der anderen Seite unterschieden sich die Geschlechter deutlich, wenn man die beiden Aufgaben getrennt betrachtete. Die Frauen waren besser beim Abzielen der E's, also der verbalen Aufgabe. Die Männer punkteten dagegen bei der räumlichen Aufgabe, bei der sie sich die Rundungen der Buchstaben vorstellen mussten. Experimente solcher Art sind im Laufe der Jahre immer wieder durchgeführt worden. Meistens mit ähnlichen Ergebnissen.
Was man durchgängig über die Untersuchung gefunden hat, das sind bestimmte Kompetenzen bei den Männern, die man räumliche Leistungen nennt, die besser sind als bei den Frauen.
Stefan Lautenbacher, Professor für physiologische Psychologie an der Universität Bamberg.
Da gibt es zum Beispiel die mentale Rotation, die Möglichkeit, ohne einen Gegenstand anlangen zu müssen, nur im Geiste diesen Gegenstand zu drehen und sich vorzustellen, wie der von den verschiedensten Seiten ausschaut. Das ist eine männliche Domäne.
Vergleichen Sie die vor Ihnen abgebildete dreidimensionale Figur mit den vier Figuren daneben. Welche ist deckungsgleich mit der Ausgangsfigur, wenn man sie rotieren würde?
Eine weibliche Domäne ist, wo die Frauen dann bessere Leistungen erbringen, das ist die Wortflüssigkeit.
Zählen Sie so viele Wörter für Möbelstücke auf, wie Ihnen einfallen.
Also es gibt noch einen zweiten Bereich, zum Beispiel das verbale Gedächtnis. Und das verbale Gedächtnis, das testet man so, indem man Wortlisten Personen vorliest, die 20 Wörter umfassen. Meistens Substantive, also Hauptwörter. Und dann müssen diese Wörter wieder reproduziert werden. Und man wiederholt diese Liste so lange, bis die meisten dieser Wörter dann behalten werden. Und diese Art von Test, also wo man so Wortlisten verwendet, um das verbale Gedächtnis zu testen, auch da sind die Frauen im Durchschnitt besser als die Männer.
Im Durchschnitt wohlgemerkt. Wenn man eine beliebige Frau und einen beliebigen Mann bitten würde, Wörter für Möbelstücke aufzuzählen, dann ist lediglich die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie das besser kann als er.
Anhand solcher Tests kann man Unterschiede in den kognitiven Leistungen von Frauen und Männern noch vergleichsweise einfach messen. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, woher solche Unterschiede kommen.
Beginnen wir deshalb ganz am Anfang. Und zwar wirklich ganz am Anfang. In den ersten Lebenswochen sind weibliche und männliche Embryonen, abgesehen von den Geschlechtschromosomen XX oder XY, völlig gleich. Erst ab etwa der 7. Schwangerschaftswoche führt ein Gen auf dem Y-Chromosom dazu, dass sich beim Embryo Hoden bilden, die Testosteron ausschütten. Der Embryo entwickelt sich zu einem Jungen.
Hat der Embryo statt XY zwei X-Chromosomen, bleibt die Testosteronflutung aus. Dann bilden sich Eierstöcke, die weibliche Hormone ausschütten. Der Embryo entwickelt sich zu einem Mädchen.
Die Sexualhormone führen bereits im Mutterleib dazu, dass sich die Gehirne von Mädchen und Jungen in einigen Bereichen unterschiedlich entwickeln.
Da es eben im Gehirn Andockstellen für diese Sexualhormone gibt, wachsen bestimmte Hirngebiete, je nachdem wie viel an Testosteron oder Östrogen da ist, besonders stark oder weniger stark.
Bettina Pfleiderer, Professorin an der Universität Münster und Leiterin der Arbeitsgruppe Cognition and Gender.
Es sind also schon vor der Geburt Unterschiede in der Hirnstruktur angelegt. Später sind einige davon mit bloßem Auge zu erkennen. Zum Beispiel bei Größe und Gewicht des Gehirns.
Das Gewicht von Frauenhirnen ist im Schnitt eine Schokoladentafel, das heißt 100 Gramm, leichter.
Das männliche Gehirn wiegt im Schnitt ungefähr 1,3 Kilogramm, das weibliche etwa 1,2 Kilogramm. Setzt man das Gewicht in Relation zur Körpergröße, Frauen sind ja meistens etwas kleiner, ist der Unterschied zwar kaum mehr vorhanden, dennoch haben Männer absolut betrachtet mehr Nervenzellen in der Großhirnrinde.
Aber die Frauen scheinen das zu kompensieren, indem sie diese etwas weniger Nervenzellen häufiger und etwas geschickter verdrahten. Da gibt es dann Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, die sogenannten Synapsen. Und man nimmt an, dass die Synapsenanzahl relativ gesehen zu der Nervenzellenanzahl bei den Frauen höher ist.
In früheren Jahrhunderten meinten einige Wissenschaftler, das größere Gehirn sei der Beweis für die geistige Überlegenheit des Mannes. Diese Interpretation gehört allerdings in die Kategorie Wunschdenken.
Letztendlich spielt für die Leistungsfähigkeit nicht unbedingt die Nervenzelle die große Rolle, sondern wie die verschaltet ist mit anderen Nervenzellen.
Ein weiterer Unterschied in der Hirnstruktur der Geschlechter ist die Verbindung der beiden Gehirnhälften, der sogenannte Balken. Über diesen Balken läuft die Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften, die auch Hemisphären heißen.
Und dieser Balken, der ist bei den Frauen relativ zur Gehirnmasse deutlich größer. Also die benutzen offensichtlich die Kommunikation zwischen linker und rechter Hirnhemisphäre häufiger.
Außerdem ähneln sich die beiden Gehirnhälften bei den Frauen stärker. Bei Männern dagegen sind die Hemisphären unterschiedlicher und eher auf bestimmte Aufgaben spezialisiert. Solche Schlüsse ziehen Forscher beispielsweise aus Hirnscans, bei denen die Probanden Aufgaben lösen müssen, während gleichzeitig gemessen wird, in welchen Bereichen des Gehirns die Durchblutung zunimmt. Forscher gehen davon aus, dass eine stärkere Durchblutung bedeutet, dass dieser Bereich aktiv ist.
Und es gibt im Gehirn auch Regionen, die Einfluss auf die Partnerwahl haben.
Ganz, ganz wichtig natürlich auch, wenn man an das Geschlecht denkt, sind Strukturen, Teile im Gehirn, die im sogenannten Hypothalamus sitzen.
Fühlt sich jemand vom eigenen, vom anderen oder von beiden Geschlechtern angezogen? Wissenschaftler sprechen von Objektwahl. An solchen Präferenzen ist der Hypothalamus vermutlich beteiligt, auch wenn noch nicht klar ist, auf welche Weise. Außerdem könnte der Hypothalamus etwas damit zu tun haben, welchem Geschlecht eine Person sich selbst zuordnet.
Also ob man als Mann sich wie ein Mann fühlt und als Frau wie eine Frau fühlt, da scheinen bestimmte Leistungen dieser Art, Objektwahl, Geschlechtsidentität, scheinen mit Strukturen im Hypothalamus verbunden zu sein.
Die Sexualhormone prägen also einige Strukturen im Gehirn, und zwar zum Teil schon im Mutterleib. Man könnte deshalb annehmen, dass sie verantwortlich sind für die Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Doch so einfach sind wir Menschen nicht gestrickt. Denn unterschiedliche Hirnstrukturen müssen nicht unbedingt zu unterschiedlichen kognitiven Leistungen führen. Frauen und Männer können genau dasselbe wahrnehmen, während in ihren Gehirnen unterschiedliche Bereiche arbeiten, wie Studien gezeigt haben.
Außerdem sind die Strukturen in unserem Gehirn keineswegs starr. Im Gegenteil. Einflüsse von außen verändern uns und unser Gehirn ständig.
Alles, was wir erleben und auf uns einstürmt, bewirkt auch, dass unser Gehirn sich verändert. Und das wiederum bewirkt auch, dass unsere Gehirne ein bisschen anders verdrahtet sind und auch anders auf Dinge reagieren.
Besonders stark verändert sich das Gehirn während der Pubertät. Bis dahin wächst das Volumen der Gehirnsubstanz. Dort entstehen die grauen Zellen sehr stark an. Die Natur stellt ein Überangebot an Nervenzellen und Verknüpfungsmöglichkeiten bereit. In der Pubertät sortiert sich das Gehirn dann noch einmal neu.
Diese Feinabstimmung, das passiert eigentlich am stärksten in der Pubertät. Dort werden ganz viele von Verbindungen zwischen Hirnarealen gebildet, dann wieder gelöst, dann wieder gebildet. Und das Gehirn verändert sich nochmal ganz anders. Und die Dinge, die eigentlich in der Pubertät auf ein Gehirn einstürmen, das hat fast mit dem größten Einfluss auf das, Anführungsstriche, weibliche oder männliche Gehirn.
In dieser Zeit beginnt auch das Geschlecht eine größere Rolle zu spielen. Was können Mädchen, was können Jungs? Oder vielleicht muss man eher fragen, was sollten sie können?
Diese eher psychosozialen Einflüsse, die werden natürlich immer wichtiger und deutlicher, je mehr man sich der Pubertät nähert. Also da spielt dann die Psychologie eine große Rolle, wo man dann sagt, dass auch das Selbstvertrauen, eine bestimmte Leistungsfähigkeit. Frauen können angeblich nicht werfen, Männer können werfen. Das verinnerlichen dann die beiden Geschlechter. Und man merkt dann, dass auch solche Ideen von sich selber, also die Selbstkompetenz, dass die den Einfluss dann hat darauf, was kann das eine Geschlecht und was kann das andere Geschlecht.
Was ist Biologie, was ist Psychologie? Oder allgemeiner formuliert, was ist Anlage, was ist Umwelt? Das ist eine Frage, die nicht nur in der Wissenschaft immer wieder für Diskussionen sorgt. Eine Möglichkeit, Antworten darauf zu finden, ist, sich verschiedene Gesellschaftsformen anzuschauen. Wie entwickeln sich ähnliche biologische Anlagen unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen? Ein Forscherteam aus den USA hat dazu eine Studie in Indien erstellt.
Die Forscher hatten zwei Stämme im Nordosten Indiens beobachtet, die Karbi und die Khasi. Beide sind genetisch eng verwandt, aber gesellschaftlich verschieden organisiert. Bei den Karbi gehen die Jungs länger in die Schule als die Mädchen. Außerdem erben sie später das Land. Bei den Khasi werden Jungen und Mädchen gleich lang ausgebildet. Außerdem sind es hier die Mädchen, die nach dem Tod der Eltern das Land bewirtschaften. Die Forscher ließen Probanden beider Stämme unter Zeitdruck Puzzles zusammenfügen. Dafür ist räumliches Verständnis hilfreich, also eine nach traditionellem Verständnis klassisch männliche Domäne. Und tatsächlich waren bei den Karbi die Männer schneller beim Puzzeln. Bei den Khasi allerdings, bei denen die Frauen genauso lang in die Schule gehen und später das Land erben, waren Frauen und Männer gleich schnell. Das Fazit der Forscher: Die Ausbildung und der Stellenwert der Frauen in der Gesellschaft haben eventuelle biologische Vorteile der Männer ausgeglichen.
Solche Konstellationen sind ein Glücksfall für die Wissenschaft, aber in der Realität eher selten anzutreffen. Eine andere Möglichkeit, der Frage nach Biologie oder Psychologie nachzugehen, besteht darin, kognitive Leistungen von Frauen über den Menstruationszyklus hinweg zu beobachten.
Man kann dann aus dem Zusammenhang zwischen dem hormonellen Muster und dem Leistungsmuster, zum Beispiel für räumliche Leistungen sehen, aha, die schwanken auch über diesen Menstruationszyklus und korrelieren, wie wir sagen, hängen also sehr eng dann mit der Hormonausschüttung ab, kann man auch sagen. Ja, das scheint dann eher etwas zu sein, was auf die Hormonausschüttung als auf was Biologisches zurückzuführen ist und weniger psychosoziale Ursachen darstellt.
Die Menge der weiblichen Hormone schwankt sehr stark im Zyklusverlauf. Das hat nicht nur Einfluss auf die Stimmung, sondern auch auf die Gehirnaktivität. In Hirnscans zeigte sich, dass je nachdem, in welcher Zyklusphase sich eine Frau befindet, ihr Gehirn Sprachreize anders verarbeitet. Eigentlich ist für die Worterkennung ein Bereich im linken Teil aktiv. Gegen Ende des Monatszyklus allerdings werden beide Gehirnhälften für die Spracherkennung genutzt.
In einem anderen Experiment zeigte sich, dass Frauen abhängig von ihrem Zyklus beim mentalen Rotationstest unterschiedlich abschneiden. Ist die Konzentration des Hormons Östradiol hoch, können sie dreidimensionale Figuren gedanklich schlechter rotieren. Ist die Konzentration des Hormons niedrig, gelingt es besser.
Es gibt also Zyklusphasen, wo sie hormonell den Männern ähnlicher sind. Da sind dann auch die räumlichen Leistungen besser. Da würde man sagen, aha, das ist eher so ein Bereich, wo die Biologie eine wichtige Rolle spielt.
Was genau der hohe Östradiolspiegel im Gehirn bewirkt, sodass die Leistung sich verändert, wissen Forscher nicht. Bislang ist nur die Korrelation bekannt.
Auch so manches Vorurteil konnten Wissenschaftler auf diese Weise entlarven.
Zum Beispiel Empathie, also dass sich in jemand hineinversetzen können, da haben wir eigentlich keine großen Hinweise, dass das stark biologisch bedingt ist, sondern die Empathie ist sicherlich eher etwas, was dann mit der Geschlechterrolle zu tun hat und was dann im Lauf der Kindheit und Jugend sozialisiert wird, anerzogen wird durch entsprechende Rollenmodelle.
Der starke Einfluss der Hormone auf die Unterschiede in den Gehirnen von Frauen und Männern zeigt auch, dass eine klare Zweiteilung der Geschlechter nicht besonders sinnvoll ist. Denn auch Frauen verfügen über das männliche Hormon Testosteron und umgekehrt haben Männer weibliche Hormone im Körper.
Also wir haben ja eine Vorstellung vom Geschlecht. Die eine Hälfte der Menschheit geht in die Toilettentür, wo W draufsteht, und die andere Hälfte der Menschheit geht in die Toilettentür, wo M draufsteht. Und da würde man annehmen, dass es so eine klare Zweiteilung gäbe.
Gibt es aber nicht. Die meisten Menschen haben einen Mix aus weiblichen und männlichen Eigenschaften im Gehirn, mit Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Wenn man sich ein einzelnes Gehirn anschauen würde, könnte man wahrscheinlich nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob es einer Frau oder einem Mann gehört.
Hirnstrukturell in bestimmten Gebieten ist das eher ein klassischer Mann. In anderen Gebieten, schon im Gehirn bei der Hirnstruktur, kann die gleiche Person kann Merkmale aufweisen, die eher weiblich sind. Insofern muss man, glaube ich, immer sagen, jede Person ist in Teilen weiblich und in Teilen männlich, weil sie Funktionen, Strukturen, physiologische Leistungen haben, die eher männlich oder eher weiblich sind. Und dieses Muster, das sich dann ergibt, das erklärt uns dann sehr viel besser als so eine Idee, eine klare Dichotomie, Zweiteilung zwischen Frauen und Männern zu haben.
Dennoch gibt es männliche und weibliche Domänen. Das gilt auch für Dinge, die im Alltag eine Rolle spielen. Zum Beispiel reagieren die Geschlechter unterschiedlich auf Stress, wie neuere Studien gezeigt haben.
Es ist so, dass man inzwischen herausgefunden hat, dass Frauen auf Stress deutlich empfindlicher reagieren. Wir haben ja im Gehirn sozusagen ein Stresssystem. Das bedeutet, wenn etwas kommt, das uns stresst, dann passieren im Gehirn bestimmte Prozesse. Es werden bestimmte Stresshormone und Stressprozesse in Gang gesetzt, Stresshormone ausgeschüttet, wie das Cortisol. Und dieses System ist eben bei Frauen leichter anregbar. Das heißt, bei dem gleichen Stressreiz schütten Frauen mehr von diesen Stresshormonen aus. Und die bewirken im Körper auch wieder bestimmte Dinge wie Blutdruck geht hoch, bestimmte andere Botenstoffe werden wieder ausgeschüttet. Das heißt, das Gehirn und der ganze Mensch kommt eben in einen sozusagen Alarmzustand. Und dieser Zustand wird eben bei Frauen leichter ausgelöst, wenn stressige Dinge im Leben passieren.
Außerdem sind Frauen und Männer jeweils anfälliger für bestimmte Erkrankungen oder Verhaltensweisen, bei denen das Gehirn eine wichtige Rolle spielt. Um das zu erkennen, reicht ein Blick in die Statistik.
Oder in die Haftanstalten.
Manchmal sage ich, wenn es um das Pathologische geht, dann muss man bei den Männern in die Gefängnisse gucken und bei den Frauen in die Psychiatrien. Wenn man die Zahlen sprechen lässt, ist es auch so, ne? Also sozial deviantes Verhalten, starke Formen von Aggressivität, Kriminalität, das sind eher Männerprobleme. Und Sucht ist in der Regel auch eher ein Männerproblem. Und die Depression und Angststörung, das sind eher Probleme der Frauen. Also da gibt es Unterschiede, die relativ auch stabil sein können über verschiedene Kulturen hinweg. Also zum Beispiel, dass die Frauen eher Probleme mit dem Gefühlen haben und dass die Männer eher Probleme mit der Aggressivität haben. Das ist etwas, was auch kulturübergreifend so gefunden werden kann.
Aggressivität und Testosteronspiegel hängen zusammen. Das haben verschiedene Studien unter anderem an Mäusen gezeigt.
Auf der anderen Seite begünstigt ein starkes Abfallen des Östrogenspiegels eine Depression, vermuten Forscher. Ein Beleg für die These ist die Beobachtung, dass die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, bei Frauen in den Wechseljahren stark ansteigt. Übersteigerte Aggressivität oder Depressionen allein auf Hormone zurückzuführen, wäre allerdings falsch. Solche komplexen Erkrankungen oder Verhaltensweisen sind immer das Ergebnis vieler Faktoren, die zusammenwirken. Auch soziokulturelle Faktoren spielen dabei eine Rolle.
Zum Beispiel, wenn der Mann meint, den starken Macker markieren zu müssen.
Auch wenn sich biologische von kulturellen Faktoren nie ganz trennen lassen, Forscher beginnen das Wissen über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu nutzen, zum Beispiel um individuellere Therapien zu entwickeln. So weiß man heute, dass Serotoninwiederaufnahmehämmer, die häufig bei Depressionen verschrieben werden, bei Frauen besser wirken. Nach Antidepressiva für Männer suchen die Forscher nun gezielter.
Auch bei Schädigungen des Gehirns können Frauen und Männer von unterschiedlichen Therapien profitieren.
Es gibt ja Schlaganfälle, die haben als Symptomatik, dass Sprachstörungen auftreten. Und man hat eben inzwischen herausgefunden, dass Sprache in unterschiedlichen Hirnhälften bei Männern und Frauen im Schnitt verarbeitet werden. Also bei Frauen mehr im vorderen Bereich des Gehirns, bei Männern, ich sage immer, auf der Höhe der Ohren. Und da muss man natürlich auch andere Rehabilitationsmaßnahmen und Strategien anwenden.
Für Frauen ist es vorteilhaft, wenn Sprach- oder Gedächtnisübungen, die eigentlich nüchterne Wörter beinhalten, emotional dargeboten werden. Also etwa zusammen mit Farben präsentiert oder um emotionale Wörter ergänzt werden. Auf diese Weise wird das Vorderhirn besser stimuliert, wo die Sprachverarbeitung der Frauen sitzt.
Unterschiede in der Hirnstruktur, verschiedene Konzentrationen an Hormonen, die im Gehirn wirken, verbale versus räumliche Fähigkeiten, verschiedene Therapien bei Krankheiten. Wenn man die Unterschiede in dieser Weise aufzählt, könnte man fast meinen, dass die eine Hälfte der Menschheit tatsächlich vom Mars und die andere von der Venus stammt, wie populärwissenschaftliche Bücher uns glauben machen wollen. Das allerdings ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn für ein Gehirn, für dessen Form und Funktion, spielen viele andere Faktoren eine ebenso wichtige Rolle. Zum Beispiel das Alter, die Intelligenz oder auch Gesundheit und Fitness. Wie wichtig ist also letztlich der Faktor Geschlecht?
Das Geschlecht spielt auch eine Rolle, aber es gibt viele andere Faktoren, die auch ähnlich relevant sind und die man dann häufig vergisst. Insofern, wenn man erklären muss, warum sich Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten, sollte man das Geschlecht immer berücksichtigen, sollte aber nie meinen, dass man mit dem Geschlecht das Verhalten vollständig oder größtenteils erklären kann.
Sie hörten: Hat unser Gehirn ein Geschlecht? Männlich, weiblich, unisex? Von Maike Proska. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Wilkening und Carsten Fabian. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.